ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leide irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen, ich bin Moritz Kasserlet und hier ist euer Lieblingspodcast aus der und über die Welt des Radsports. Den hört ihr natürlich zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Ihr könnt uns gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge und uns auch bewerten und weiterempfehlen. Und auf diese Ausgabe freue ich mich sehr, denn mein Gast ist einer der besten Radsportler Deutschlands und wir haben sehr lange nichts mehr von ihm gehört. Er hat schon Etappen bei allen drei großen Landesrundfahrten gewonnen, hat aber ein unglaublich schweres Jahr hinter sich mit einem furchtbaren Trainingsunfall. Und 2025 ist so etwas wie ein Neuanfang für ihn. Er hat das Team gewechselt, ist weg von Red Bull, Bora Hansgrohe und fährt jetzt für Lidl Trek und ist mit der Mannschaft auch gerade im Trainingslager in Spanien. Also Grüße in die Wärme und herzlich willkommen im Tourfunk, Lennart Kemner.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut soweit. Wir haben hier ein gutes Trainingslager bisher gehabt und ich freue mich jetzt auf die letzten drei Tage und dann geht's wieder zurück nach Österreich.
Und auch ein bisschen besseres Wetter. Ne? Ich bin heute mit dem Auto gefahren, links und rechts waren die Bäume weiß hier im Norddeutschland. Also ihr habt es ein bisschen wärmer, glaube ich.
Wir hatten gutes Wetter, da kann ich mich nicht beschweren. Die Sonne hat geschienen, wir hatten vielleicht einen Regentag und der Rest war eigentlich durchgehend sehr gut.
Ja, und du hast lauter neue Teamkollegen. Wie ist das für dich, so in eine große Gruppe zu kommen mit Fahrern, die du natürlich teilweise schon kennen wirst aus Rennen, aber nie als Mannschaftskollegen hattest?
Ich war mit, glaube ich, 4 oder 5 Rennfahrern von Lidl Trek, war ich vorher schon mal Teamkollege. Deswegen kannte ich ein ganz paar Leute, kannte ich das her. Und natürlich auch, man kennt sich ja von den Rennen und man kennt viele Gesichter. Nichtsdestotrotz war es natürlich ein bisschen ungewohnt, ein neues Team mit ja Frauenteam, Development-Team ja, und natürlich das Männerteam. Das erste Trainingslager waren, glaube ich, knapp 160 Leute da mit dem kompletten Staff, mit den neuen Trainern, mit ja allem, was eben dazugehört. Und da ist natürlich schon ein bisschen, dass man etwas verloren wirkt in den ersten 1-2 Tagen, weil man halt einfach niemanden kennt und die ganzen Gesichter und Namen muss man sich wieder neu einprägen. Und das war schon erstmal wieder ungewohnt.
Da verliert man so ein bisschen den Überblick auch, ne? Aber wer warst du jetzt noch? Sag noch mal ganz kurz.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
Ja. Ich habe auf der Internetseite von Lidl Trek geschaut. Da steht neben deinem Foto unter anderem, wenn Sie einen Sieg brauchen, ist Lennart Ihr Mann oder machen Sie sich bereit für ein Feuerwerk. Das klingt nach großen Erwartungen. Muss dazu sagen, es ist bei allen Fahrern, auch mit dem Augenzwinkern glaube ich alles so, aber das klingt nach großen Erwartungen. Wie klingt es für dich?
Hört sich ja erstmal gut an, würde ich sagen. Besser als wird das stehen, ist eine riesen Schlaftablette und wenn der das Rennen betritt, dann passiert erstmal gar nichts. Also von daher bin ich, sag ich mal, hört sich doch nett an.
Wir gehen auf deine Ziele vielleicht gleich noch ein bisschen ein. Womit hat dich das Team denn überzeugt und wie sollst du das Team überzeugen?
Das Team hat mir einfach in einer sehr schwierigen Phase ein sehr großes Vertrauen geschenkt. Und das, muss ich sagen, hat sich einfach sehr, sehr gut angefühlt. Und dann habe ich mich halt für das Team entschieden. Und ja, ich hoffe, dass ich das Vertrauen noch zurückzahlen kann mit ein paar guten Ergebnissen und bin aber derzeit guten Mutes.
Was sind deine Ziele für das erste Jahr jetzt erstmal?
Also das allererste große Ziel ist natürlich wieder zu alter Form zurückzukommen, erstmal wieder bei einem Rennen dabei sein und dann ist aber natürlich irgendwo mein persönliches Ziel und ein bisschen auch mein Anspruch, dass ich möchte schon wieder um Siege auffahren können. Und mein großes Ziel ist wahrscheinlich auch ein Radrennen zu gewinnen dieses Jahr. Das wäre ein absoluter Traum von mir. Und ich möchte gerne bei der Tour dabei sein. Das ist auch einer meiner großen Ziele.
Das hast du ja wahrscheinlich auch hinterlegt, ne? Also auch in den Gesprächen werdet ihr ja auch darüber gesprochen haben. Die Teamleitung wird das bewusst sein. Wie siehst du die Chancen?
Ich denke, ich habe Chancen, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie riesig groß sind. Ich bin mit Sicherheit nicht der erste Fahrer, der momentan gesetzt auf der Liste steht. Ich hatte halt den großen Unfall im letzten Jahr. Ich bin noch ein bisschen hinterher, aber ich bin wirklich guten Mutes, dass ich in absolute Topform zurückkommen kann. Und ich denke, dann habe ich auch ganz gute Chancen. Aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt meinen Platz finden, aber ich rechne mir trotzdem was aus für den Sommer.
Ihr habt ja auch echt eine super Mannschaft, ne? Also mit absoluten Superstars, Mats Pedersen, Jonathan Milan, Matthias Hjelmose, Tao Gegenhardt, du, wo siehst du dich da gerade so in dem Gefüge dieser Mannschaft und habt ihr auch schon eine Strategie für dieses Jahr? Also wisst ihr schon, was ihr wie wo erreichen wollt?
Also mein erstes Ziel ist die Katalonien-Rundfahrt. Das wird auch mein Saison-Einstieg werden. Von da aus geht's wahrscheinlich weiter Richtung Tour of the Alps, Tour de Romandie. Also ich möchte auf jeden Fall wieder so in die Schiene Richtung schwere Eintagesrennen, sondern schwere einwöchige Rundfahrten. Da möchte ich jetzt erstmal wieder sozusagen den Fuß in Rennbetrieb bekommen, aber auch eigentlich ganz gerne mit so ein bisschen Resultaten vielleicht schon zeigen, dass ich zurück bin. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich erstmal schauen, wie jetzt alles anläuft. Ich habe aber dennoch, wie soll ich sagen, gerade auch für die Katalonien, ich glaube, da werde ich jetzt noch nicht Top-Top-Form sein, aber ich glaube, dass ich da schon mich in der Fitness bewege, wo ich gut mitfahren kann, vielleicht auch mal in Ausreißergruppe sein kann. Und dann werde ich mal schauen, wo der restliche Weg hingeht.
Wir reden gleich gerne noch mal ein bisschen weiter über deine Rolle und über das, was du dir so vorgenommen hast. Ich habe eben eingangs gesagt, dieses Jahr ist so ein bisschen auch wie ein Neuanfang für dich. Trifft es das ganz gut?
Ja, natürlich. Also ich war jetzt lange raus, ich habe das Team gewechselt. Es sind ganz, ganz viele neue Eindrücke. Es ist, es ist wie, jetzt würde man eine neue Seite aufschlagen und jetzt kann man halt wieder anfangen, sich selber zu zeichnen oder halt seinen Stempel auf das Team aufzudrücken und halt einfach zeigen, was man für ein Rennfahrer ist. Und
Ja, du hast diesen Unfall ja eben auch schon auch angesprochen. Ich habe es ja auch schon erwähnt, klar. Das war im März, also vor ungefähr 11 Monaten, bist du auf der Straße von einem Auto angefahren worden, sehr schwer verletzt worden. Weißt du noch irgendwas davon?
Ich habe alles vergessen. Also ich weiß absolut gar nichts von dem Sturz. Ich weiß, dass ich oben angehalten habe zum Austreten und der nächste Moment ist, dass ich halt im Krankenhaus bin und selbst im Krankenhaus habe ich ganz wenig Erinnerung, wie die ersten 3 Tage waren. Ich kann auch zeitlich ganz schwer einordnen, was da passiert ist, wer mich wann wo besucht hat, mit wem ich geredet habe. Das ist alles ein riesen Mix und ich habe vielleicht Erinnerungen von 10 Minuten oder 15 Minuten über die ersten 3 Tage. Also ich habe da sehr, sehr, sehr viel vergessen.
Wie ernst war die Lage?
Ich denke, die Lage war sehr ernst. Also es war mit Sicherheit nicht keine leichte Verletzung. Natürlich kam auch erschwerend irgendwo dazu, dass es ein bisschen gedauert hat, bis der Krankenwagen da ist. Du bist oben auf dem Vulkan, da ist jetzt nicht unbedingt das nächste Krankenhaus direkt 10 Minuten um die Ecke. Und ich glaube, das war so der schwierigste Zeit, war die 2-3 Stunden nach dem Unfall.
Bestand Lebensgefahr?
Ja, ich denke schon, ja. Also ich habe zugegeben mich nicht zu sehr damit beschäftigt. Ich weiß, dass auf jeden Fall Lebensgefahr bestand. Also es war jetzt nicht ab dem Moment, wo ich im Krankenwagen war, klar, okay, das wird alles problemlos durchgehen, sondern da war schon noch ein bisschen Bangen mit Sicherheit dabei. Ich kann jetzt aber sehr, sehr wenig dazu sagen, weil ich einfach die Zeit komplett vergessen habe. Ich war zwar ansprechbar zu jeder Zeit, aber das ist für mich einfach nicht mehr existent, diese Zeit. Und ich habe auch nicht im Nachhinein groß nachgefragt, wie es genau war. Ich habe nicht gesagt, wie war das im Krankenwagen, wie war das auf der Notstation, sondern ich habe das einfach erstmal ein bisschen liegen lassen und halt dann nach und nach erfahren, wie es gewesen ist und auch, dass es halt nicht ganz ohne war. Und ja, ich glaube, dabei kann ich es ganz gut stehen lassen.
Du bist ja sehr lange auf Teneriffa noch gewesen, weil du nicht transportfähig warst. Wie war denn die Zeit da? Wie hat sich das alles angefühlt für dich?
Es war auf jeden Fall eine intensive Zeit. Ich war vorher noch nie in einem Krankenhaus gewesen, noch nie über Nacht ein Krankenhaus von innen gesehen. Von daher war es für mich sehr, sehr ungewohnt, erstmal da zu sein. Es hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich überhaupt realisiert habe, was passiert ist, bis ich realisiert habe, wie schwerwiegend die Verletzung doch am Ende ist. Und das waren so viele Eindrücke auf einmal, dass ich das gar nicht alles so richtig begreifen konnte, was hier passiert und auch gar nicht so richtig das als Realität akzeptieren konnte. Also das war wie jetzt jeden Tag aufgewacht und gerade in der Anfangszeit und immer wieder gefragt, warum bin ich überhaupt hier im Krankenhaus? Und ich glaube, das ist halt etwas, was ganz schwer zu vermitteln ist und auch schwer zu erklären ist, wie sich das anfühlt in dem Moment.
Ich habe gesagt, es ist jetzt 11 Monate her. Magst du uns mal mitnehmen auf deine Reise? Was hat dieser Unfall mit dir gemacht?
Er hat auf jeden Fall erstmal das Leben ein bisschen entschleunigt. Das kann man sagen. Man wird sehr schnell sehr zurückgeholt. Ich denke, sag mal, das ist ein gutes Beispiel ist, ich habe ungefähr 3 Monate später habe ich mal meine Ernährungs-App aufgemacht oder die Seite aufgemacht, wo ich jemandem zeigen wollte, wie wir bei Red Bull da gearbeitet haben, okay, so und so, das musst du essen und so einer Trainingsfahrt. Und da war natürlich die Trainingsfahrt offen, die ich vorhatte. Und dann sieht man halt ganz genau, was man eigentlich essen wollte. Und in diesem Moment im Trainingslager ist es so super wichtig, dieses Training zu fahren. Es ist super wichtig, dich richtig zu ernähren. Und du packst da einen riesen Fokus rein. Und das ist das Größte in dem Moment. Dann bist du auf einmal, ja, 12 Wochen später, ist es völlig egal, was da sozusagen gewesen ist, sondern du bist in einem ganz anderen Punkt in deinem Leben. Und es interessiert dich überhaupt nicht, was du eigentlich in dem Moment jetzt heute mal isst oder was du gestern gegessen hast. Es ist dir völlig egal. Und ja, du kriegst auf jeden Fall eine komplett neue Perspektive auf die Dinge.
Was ja, also der Anlass oder der Grund dafür ist natürlich furchtbar. Und trotzdem ist es ja eigentlich wahrscheinlich auch was ganz Gutes, ne? Zu merken, ey, es gibt einfach Wichtigeres im Leben und die Prioritäten verschieben sich.
Ja, auf jeden Fall. Also man lernt eine Menge. Ich muss auch sagen, ja, ich hatte glücklicherweise ja auch einen riesen Support, wo ich zum Beispiel da im Krankenhaus lag. Erst war meine Mutter da mit meiner Freundin, dann die restliche Zeit mit meiner Freundin komplett dort. Und das hatte irgendwo, war es natürlich ein unschöner Anlass, aber es hat trotzdem auch gezeigt, wie wichtig halt so ein familiärer Background ist, wie wichtig das ist, dass du halt Leute an deiner Seite hast, die dir halt in so einer Zeit auch irgendwie beistehen. Und das war für mich ja auch irgendwo schön zu sehen, wie sehr man da Rückhalt erhält.
Das merkt man eigentlich immer, vor allem wenn es einem schlecht geht, ne? Wer so da ist, alles.
Ja, auf jeden Fall.
Wie hast du das verarbeitet, den Unfall und das, was danach so passiert ist? Ist ja wahnsinnig belastend, auch mental belastend. Wie hast du das hinbekommen?
Also es dauert alles so ein bisschen. Es ist jetzt nicht, dass du aus... Also erstmal muss ich ganz klar festhalten, ich war im Krankenhaus und es ging mir jetzt per se mental nicht schlecht. Während ich da war, war ich nicht super down. Ich war nicht, dass für mich eine Riesenwelt zusammengebrochen ist, sondern... Nachdem ich dann irgendwann realisiert habe, okay, so ist das und das passiert und ja, Giro wird jetzt nichts mehr und auch wahrscheinlich die nächsten Rennen werden auch erstmal nichts. Wenn das einmal so eingesickert ist, dann fängst du an, ganz neue Ziele zu bekommen. Dann war es irgendwann das Ziel, okay, dann ist die OP, dann möchtest du unbedingt diese OP haben, dann ist das so für dich das große Highlight, wenn das endlich passiert. Dann ist der nächste Step ist für dich, okay, ich möchte jetzt unbedingt zurück nach Deutschland oder ich möchte nach Hamburg, um da die weiteren Checkups zu machen, um in die Reha zu kommen. Das heißt, du hast andere Ziele und irgendwie treibt einen das dann auch an. Also man ist dann zwar in einer komplett anderen Welt auf einmal, aber man ist nicht, oder ich war nicht komplett verloren, sondern ich habe mich eigentlich schnell zurechtgefunden. Ich habe auch im Krankenhaus einen guten Rhythmus gehabt mit so ein bisschen, wie soll ich sagen, kann meine Freundin hat mir ein bisschen leckeres Essen vorbeigebracht. Dann waren wir ein bisschen draußen, nicht draußen, dann auf dem Flur sind wir ein bisschen über den Gang gelaufen, haben so kleine Übungen mit dem Fuß gemacht, irgendwas einfach, um mich zu beschäftigen, hatte ich halt so einen Tagesrhythmus. Und das hat mich eigentlich ganz gut bei Laune gehalten und mir so ein bisschen auch meine geistige Gesundheit sichergestellt. Und dann ging es in Hamburg ja genauso weiter. Ich hatte immer Ziele gehabt, irgendwie, ja, okay, jetzt geht's darum, wieder ein bisschen Muskelaufbau, wieder den Arm richtig bewegen zu können. Du hast jeden Tag irgendwie was zu tun und das treibt dich halt auch irgendwo an. Und deswegen ging es mir eigentlich im Krankenhaus und auch in der Reha ging es mir eigentlich sehr, sehr gut. Und dann bin ich auch nach Hause gekommen und war eigentlich gut dabei. Nur natürlich ist es dann schwierig, ab dem Moment den Schalter auch irgendwann wieder umzulegen, okay, ich bin nicht mehr verletzt, weil anfangs hat es sich halt noch so angefühlt, dass ich noch verletzt bin. Es ist nicht so gewesen, dass ich aufs Rad gegangen bin und es war sofort super geil. Ich habe mich zwar wohl gefühlt und ich habe mich selbstbewusst gefühlt auf dem Rad, aber ich hatte halt Wehwehchen. Das heißt, du trittst an, du merkst, dass es anders ist, du merkst, es tut ein bisschen was hier weh, es zwickt ein bisschen dort. Das heißt, du wirst permanent daran erinnert, dass da ein Unfall war, dass da was gewesen ist. Und das kriegst du nicht einfach so aus dem Kopf raus. sondern es braucht Zeit, es braucht dann ja ein bisschen auch psychologische Aufarbeitung, es braucht aber auch körperliche Aufarbeitung. Und irgendwann, das ist jetzt 3 Monate, 4 Monate später, kam dann der Punkt, wo ich dann angefangen habe, okay, auf dem Fahrrad habe ich keine großen Beschwerden mehr. Das heißt, du wirst auch nicht in jeder Sekunde daran erinnert, dass was passiert ist, sondern du fühlst dich dann wirklich irgendwann wieder normal. Und das ist eigentlich erst der Moment, wo ich auch geschafft habe, wieder bereit zu sein für Leistungssport und bereit zu sein, diesen ganzen, ja, das Ganze drumherum mitzumachen.
Hm. Kurzen Schritt zurück, war dir denn von Anfang an klar eigentlich, dass du wieder aufs Rad zurückkehren willst? Oder gab es da auch eben auch in deinem Umfeld, ich meine, deine Eltern haben sich wahrscheinlich auch große Sorgen gemacht um dich, auch Stimmen, die gesagt haben, überleg dir das bitte?
Ja, definitiv. Und also aufs Rad zurückkehren, das generelle Radfahren war natürlich immer mein Ziel. Oder halt nach so einer Sache ist es erstmal dein großes Ziel, überhaupt Mobilität wieder zu 100% sicherzustellen, dass du halt das Gefühl hast, du bist wieder normal. Und dann kam aber auch irgendwann der Punkt, wo ich mir halt ganz klar überlegt habe, okay, will ich weitermachen, will ich nicht weitermachen? Und da habe ich sehr viel Zeit investiert, auch zusammen mit Psychologen halt ganz, ja, viel, viel diskutiert, Fragen gestellt, hinterfragt, gesagt, okay, das ist passiert, versucht das aufzuarbeiten. Und das war ein Prozess, der ging eine Weile. Aber am Ende war ich dann halt auch wieder bereit dazu zu sagen, okay, ich möchte den Sport weitermachen und ich möchte ihn mit all seinen Risiken irgendwie auch weitermachen und ich bin zu 100% dabei.
Hm.
Und ja, aber das ging nicht von heute auf morgen.
Und wie war der Moment, das erste Mal wieder aufs Rad zu steigen, auf der Straße zu trainieren? Das macht ihr, wenn ihr trainiert, da kommen wieder Autos von vorne und von hinten. Da stelle ich mir heftig vor. Wie war das?
Ja, aber es war sehr schön, muss ich sagen. Also meine erste Radausfahrt war wirklich toll. Also ich bin rausgegangen und ich war auch ein bisschen nervös, wie sich das anfühlen wird, ob ich irgendwie Angst bekomme, wenn ich auf dem Rad sitze. Aber ich saß auf dem Rad und ich habe mich eigentlich sofort wohl gefühlt und ich habe mich auch sofort selbstbewusst gefühlt. Das heißt, du gehst das erstmal wieder so ein bisschen aus dem Sattel, du beschleunigst ein bisschen und kriegst dann halt wirklich wieder diese ersten Gefühle, die du auch hattest, wo du das allererste Mal Rennrad gefahren bist. Und das war für mich ja eigentlich eine sehr schöne Ausfahrt. Straßenverkehr war natürlich noch so eine Sache. Also die ersten 1-2 Wochen habe ich das jetzt nicht genossen, wenn ich irgendwie auf einer Straße gelandet bin, wo ein paar mehr Autos an mir vorbeigefahren sind. Das war ein sehr unbehagliches Gefühl. Aber nichtsdestotrotz war ich nie, dass ich jetzt super viel Angst hatte im Straßenverkehr, sondern ich war ein bisschen hypersensibilisiert, aber nicht vor Angst erstarrt.
Ist es jetzt wieder alles gut so, was das angeht?
Ja, also das ging schnell. Also was Straßenverkehr angeht, ich habe immer noch, dass ich jetzt deutlich mehr darauf achte, wenn ich sehe, dass vorne jemand blinkt oder der abbiegen möchte oder ich sehe, jemand kommt aus der Seitenstraße, gucke ich sofort nach den Augen, ob der mich im Blick hat oder nicht. Und ich versuche das ja immer zu scannen, so in meinen Möglichkeiten zu sehen, sieht er mich nicht. Und das habe ich auf jeden Fall ja viel, viel mehr drin als vorher. Ich hatte es vorher natürlich auch schon ein bisschen, also im normalen Ding, also ist mir nicht übermäßig aufgefallen, ob ich es jetzt sehr mache oder nicht. Und jetzt bin ich halt sehr darauf fokussiert, immer zu schauen, ob ich im Blick bin.
Was ja grundsätzlich gut ist, also weil, also ich weiß jetzt nicht die genauen Hintergründe deines Unfalls, das wird der oder die ja auch nicht mit Absicht gemacht haben, aber manchmal sind Autofahrer eben vielleicht auch nicht ganz aufmerksam und deswegen diese Vorausschau zu haben auf dem Rad ist ja wahrscheinlich grundsätzlich erstmal wertvoll, ne?
Ja, natürlich, man muss auch als Radfahrer ab und zu sich auch selbst an die Nase fassen, man ist ja auch nicht immer perfekt, aber ich würde schon sagen, dass ich deutlich vorsichtiger bin, wenn es auch darum geht, wie nah fahre ich an ein Auto ran oder lasse ich lieber Abstand, überhole ich nicht. Also da würde ich sagen, bin ich jetzt sehr, sehr zurückhaltend und das würde ich auch absolut jedem empfehlen, so zu sein. Und ja, bei meinem Unfall war es so, dass ich schlichtweg übersehen wurde. Also da trifft mich keine Schuld in dem Sinne, aber das hilft nichts, wenn du am Ende landest halt trotzdem im Krankenhaus und ja, recht oder unrecht ist dann eigentlich egal in dem Moment.
Da bist du als Radfahrer einfach der Schwächere. Das ist einfach, wie es ist.
Also, ja.
Wie war denn der Rückhalt im Team damals? Es war ja ein Vertragsjahr für dich, also heißt, Vertrag ist am Ende des Jahres ausgelaufen. Zukunft war natürlich nicht ganz klar bei Red Bull oder damals noch Bora Hansgrohe, war auch vieles im Umbruch und keiner wusste so genau, wie es eigentlich genau weitergeht. Wie waren die Monate nach dem Unfall in der Hinsicht für dich?
Also natürlich zuallererst muss ich sagen, dass die Ärzte bei Bora Hansgrohe oder halt Red Bull Bora wahnsinnig gut waren und dass ich dort unglaublichen Rückhalt oder halt Support bekommen habe. Und mit denen hatte ich jeden Tag Kontakt. Die haben immer versucht, mir ja gut beizureden oder halt abzuklären, wie das läuft mit den Kliniken, ob man ausfliegt, ob man nicht ausfliegt. Da war sehr, sehr, sehr viel Arbeit von dem Ärzteteam von Bora. Und das andere ist halt eine andere Geschichte dann, ne? Das ist eben, wie man es sehen will.
Wie willst du es denn sehen?
Hätte besser laufen können, aber hätte auch durchaus schlechter laufen können. Also ich sag mal so, ich bin glücklich darüber, dass ich jetzt in einem anderen Team bin. Und ich bin auch glücklich darüber, dass halt Lide mir eben ein Riesenvertrauen einfach geschenkt hat. Und bin einfach ja happy, dass das geklappt hat.
Heißt es im Umkehrschluss, dass du das Vertrauen bei Bora oder Red Bull nicht mehr ganz so gespürt hast? Oder hättest du dir mehr gewünscht?
Ja, also das ist jetzt... Klar, also mehr Vertrauen ist immer schön. Ne? Ich denke, ich habe auf jeden Fall ein Lebens, wie soll ich sagen, ich habe was fürs Leben gelernt, ich habe eine Erfahrung gemacht und von daher freue ich mich, dass das Kapitel auch irgendwo abgeschlossen ist und dass ich jetzt halt weitergehen kann.
Okay, ich merke, ich bohre auch nicht weiter. Wir haken das mal ab, das ist jetzt ein neues Kapitel für dich. War das vielleicht auch für den Kopf sogar mal wichtig für dich, was Neues zu probieren in einem neuen Umfeld? Also wenn schon Neustart, dann auch richtig?
Ja, also ich muss echt sagen, klar, am Anfang, das Ding war jetzt der Sommer hindurch, da war ich irgendwie einfach irgendwo. Ich war jetzt weder richtig bei Bora, klar war ich da noch theoretisch, aber das war so eine Umbruchsphase, in der erstmal nicht viel passiert ist, weil ich war halt zu Hause und habe versucht, so langsam wieder zu trainieren. Und jetzt, wo das eigentlich alles so richtig losging mit Lide in den letzten 2-3 Monaten, muss ich sagen, bin ich einfach nur... ja, froh darüber, neuen Input zu kriegen, neues Setup mir zu erarbeiten und einfach wieder so ein bisschen ja frischen Wind zu bekommen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Sache.
Was ist anders? Was ist besser? Was ist ja schlechter, wirst du wahrscheinlich nicht sagen, aber die Teams unterscheiden sich ja wahrscheinlich auch auf einem sehr hohen professionellen Niveau. Wie tickt Lidl Track?
Also was ich bisher sagen kann, ist, dass der Sportler ein bisschen mehr Eigenverantwortung hat und auch, dass wir, oder zumindest ich jetzt mit einer großen Vertrauensvorschuss oder mit einer großen Vertrauensbasis gearbeitet wird, was mir erstmal sehr gut gefällt. Ich muss aber sagen, so richtig wie ein Team arbeitet und wie ein Team sich verhält, würde ich sagen, kann man nach einem Jahr ungefähr beurteilen. Weil dann bist du einmal so richtig im Rennbetrieb drin gewesen. Du weißt einmal, wie es läuft, wenn es gut läuft. Dann weißt du, wenn es nicht so gut läuft. Und ich glaube, dann kann man so ein bisschen bilanzieren, wie unterschiedlich sind die Teams und wie unterschiedlich sind die Philosophien. Was ich jetzt sagen kann, es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Es wird nicht komplett gleich gearbeitet. Ich habe mich damals bei Bora aber auch sehr gut zurechtgefunden, wie dort gearbeitet wurde. Finde mich jetzt hier aber eigentlich auch sehr gut zurecht und fühle mich vor allen Dingen sehr, sehr wohl. Und von daher macht das eigentlich erstmal alles einen guten Eindruck.
Hat der Unfall dich verändert? Bist du, so komisch das klingt, vielleicht sogar ein bisschen, oder könntest du stärker zurückkommen, weil du einfach mental eine große Entwicklung gemacht hast?
Also ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich wieder eine kleine Entwicklung gemacht habe mental. Ich glaube, dass ich deutlich klarer bin im Kopf. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt sehr doll weiß, wo ich hin will und was ich halt machen möchte. Und ich würde sagen, das hat mir auf jeden Fall ein bisschen was habe ich schon gelernt durch den Unfall. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich irgendwie grundlegend anderer Mensch geworden bin oder dass ich mich jetzt grundlegend verändert habe. Das ist das auf keinen Fall, nein.
Wo du hin willst, hast du eben schon mal so angedeutet. Also das war ja auch bei Bora lange ein Thema. Bleibst du ein Etappenjäger oder gehst du dann doch dahin, um Rundfahrten auch zu gewinnen? Das hast du eben gesagt, das Letztere ist eigentlich schon auch dein Ding. Das soll auch bei Lidl Track so sein, ja? Dass du einer für die Gesamtwertung bist.
Genau, also Gesamtwertung, aber erstmal in ein Wochenrundfahrten. Und ansonsten bei Grand Tours, weil ich glaube auch, dass ich in Grand Tours meine größten Stärken habe, will ich aber auch für Etappenjagd gehen.
Hm. Lennart, ich hatte bei Bora immer so das Gefühl gehabt, du hättest wahrscheinlich das Potenzial für mehr, warst aber immer so ein bisschen eingeschränkt, weil das Team, und das finde ich ja auch total nachvollziehbar, bei den großen Rundfahrten so übergeordnete Interessen hatte. Vielleicht hättest du in einer freieren Rolle mehr auch gewinnen können. Du bist jetzt 28 schon. Nicht mehr die große Nachwuchshoffnung, sondern im besten Alter. Was erwartest du von dir selbst auch?
Oh ja, also meine Erwartungshaltung an mich selbst ist eigentlich immer die, dass ich versuchen möchte, das Beste aus mir rauszuholen und halt einfach so fit wie möglich bei meinen großen Highlights am Start stehe. Denn ich habe selten, dass ich sage, okay, ich muss jetzt das und das und das erreichen währenddessen, aber ich will aktive Rennen zeigen, ich will aggressive Rennen zeigen, ich will Finale fahren, ich will halt dabei sein. Und mein großes Ziel ist es immer, irgendwie eine Etappe irgendwo zu gewinnen. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und ja, das da in der Rolle sehe ich mich irgendwie auch.
Das ist immer sehr bescheiden, wie du dich gibst. Finde ich ja total sympathisch, aber du bist keiner, der groß auftrumpft. Könntest du mit deinem Standing, den du hast jetzt im neuen Team, die haben dich geholt, weil du eine große Hoffnung auch bist, nicht auch selbstbewusster auftreten und sagen, hier Leute, ich will mit euch Etappen und Rennen gewinnen. Du bist immer sehr zurückhaltend.
Aber hab ich doch gerade gesagt. Also ich habe doch gesagt, dass ich Rennen gewinnen will, oder nicht?
Ja, das stimmt, aber trotzdem immer so, also so abwarten. Du bist, also versteh das nicht falsch. Ich will das gar nicht verurteilen. Also es steht mir ja eh nicht zu, das negativ oder wie auch immer zu bewerten, aber ich denke manchmal so, mit deinem Standing, mit deinen Qualitäten könntest du eigentlich, also anders gesagt, andere würden vielleicht dickhusiger auftreten. Oder bist du halt nicht, ne?
Ja, bin ich wahrscheinlich nicht. Also ich muss sagen, würde schon sagen, dass ich teamintern sehr gut meine Meinung vertreten kann und auch ziemlich gut sagen kann, was ich halt möchte und auch wo ich mich persönlich sehe. Wahrscheinlich sprichst du jetzt so ein bisschen Richtung Thema GC, Grand Tour GC. Das war schon auch im letzten Jahr, wäre der Giro mein großes Ziel gewesen. Und ich glaube auch, dass ich auf einem richtig guten Weg war, da was Größeres zu schaffen als im Jahr zuvor. Ich muss zugeben, ich bin ja 23, bin ich glaube ich 9. geworden beim Giro. Das war jetzt für mich nicht die Riesenbefriedigung. Und es war auch, wie soll ich sagen, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich damals irgendwie vom Team jetzt eine Riesenbestätigung gekriegt habe. Okay, Lennart, das war jetzt genau das Richtige, was du gemacht hast. Und für den ersten Attempt war das gut, sondern da kam eher so ein Gefühl auf von, ist das überhaupt das Richtige, was du da machst? Und da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich habe einen riesen, wie soll ich sagen, Backup irgendwie für das, was ich davor habe. Und das hat sich, glaube ich, für 24 da ein bisschen geändert. Da hatte ich schon das Gefühl, okay, alle haben nochmal richtig Bock, das zu supporten und wir wollen nochmal beim Giro richtig was probieren. Jetzt ist das aber irgendwie durch den Unfall ist jetzt einfach so, dass ich sage, okay, will jetzt erstmal wieder dahin kommen, dass ich Rennen gewinne. Ich will jetzt nicht nochmal das nächste Jahr ein GC probieren und dann werde ich 8., 9., 10., was ja an sich ein Riesenergebnis ist und was auch eine Riesenleistung irgendwo ist.
Voll.
Aber was jetzt für mich persönlich so ein bisschen diesen Renninstinkt, diesen Killerinstinkt wegnimmt, weil ich nicht in der Lage war oder vielleicht auch nicht unbedingt wäre, um den Sieg mitzufahren. Und das ist so ein bisschen, wo ich halt was mir fehlt, wenn ich sage, ich möchte GC machen bei einer Grand Tour.
Und die Wahl hätte sie.
Vielleicht kommt es ja in 2 Jahren und ich habe das Gefühl, okay, ich bin stark genug oder ich habe nochmal einen Leistungsstep gemacht, dann vielleicht. Aber momentan, auch wenn ich sehe, wie das Level halt ist bei Grand Tours, wenn es ums Podium geht, das ist einfach extrem hoch und schwierig.
Ja, das ist mega hoch. Würde ich gleich gerne auch noch mit dir drüber sprechen. Also du sagst es ja zu Recht, Top-10-Platzierung im GC bei einer Grand Tour ist natürlich ein Riesenergebnis. Und trotzdem bist du dann in so einer Rolle, wo du auch nicht weggelassen wirst. Also dann kannst du mal eben nicht am Berg attackieren, weil alle sehen, okay, der ist schon irgendwie noch in Reichweite. Was ist denn schöner? Platz 9 beim Giro oder ein Etappensieg bei einer Grand Tour?
Wahrscheinlich ein Etappensieg, muss ich sagen. Ich habe ja beim Giro, also ich habe 23, habe ich ja beides mitgemacht. Beim Giro war ich 9. und bei der Vuelta bin ich um Etappen gefahren, habe eine gewinnen können, war auf einer 2., hatte halt viele Ausreißergruppen erwischt und habe mich eigentlich auch häufig in der Lage gefühlt, um Sieg mitzufahren. Und der Spaß oder halt die Attraktivität ist natürlich ein bisschen höher bei der Vuelta. Es macht halt auch mehr Spaß, so zu fahren. Und es macht, glaube ich, auch ein bisschen mehr Spaß, zuzuschauen.
Ja. Ist der Schritt, hättest du den früher gehen können? Ist das ein Gedanke im Nachhinein, wo du sagst, vielleicht hätte ich das früher wagen sollen, ein anderes Team auszuprobieren?
Nein, nein, nein. Also ich war, wie soll ich sagen, mit der Entscheidung, dass ich 5 Jahre bei Bora war, bin ich sehr, sehr happy. Also es waren gute Jahre. Ich würde sagen, ich habe viel gelernt. Ich habe viele tolle Leute auch kennengelernt, sei es jetzt von Trainer, von Ärzteteam, von Teamkameraden. Also muss sagen, dass es am Ende trotz des Sturzes und dem halben Jahr, wo ich jetzt keine Rennen gefahren bin, war es trotzdem eine gute Zeit dort.
Hm. Lennart, wir haben viele Hörer, die selber Radfahren, hobbymäßig, im Amateurbereich. Was rätst du denen? Du hast eben schon mal ein bisschen was darüber gesagt, wie du dich jetzt verhältst auf der Straße, im Training, dass du vorausschauender fährst. Was rätst du Hobbyradlern für die Fahrt auf der Straße, um möglichst unfallfrei durchzukommen?
Ja, ich glaube, Aufmerksamkeit, auch nicht auf sein Recht wahrscheinlich pochen, dass man Vorfahrt hat, dass man im Recht ist oder wie auch immer. Vor allen Dingen, ich glaube, was auch helfen kann, wahrscheinlich hätte das auch mir geholfen, wenn man Licht am Rad hat, ist wahrscheinlich mit Sicherheit eine gute Sache, wenn man sichtbar ist von den Klamotten her, einfach, dass man nicht einfach so locker übersehen wird. Ich glaube, das ist ein Riesending, das halt häufig passiert. Der Autofahrer ist ja auch nicht perfekt. Der macht es ja auch nicht weil er jetzt unbedingt Lust hat, jemanden umzufahren, sondern vielleicht gerade mal nicht aufgepasst, zur falschen Seite geguckt, was auch immer. Ich glaube, man muss halt einfach damit rechnen, dass der andere einen mal nicht sieht. Hm. Und halt ein bisschen Vorsicht walten lassen.
Das sind Unfälle und Stürze im Training. Wir reden seit Jahren auch über schwere, manchmal auch tödliche Unglücke im Rennen. Hast du davor mehr Respekt jetzt?
Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich denke, das Thema Sturz und auch Sturzfolgen ist einfach etwas, das verdrängt man gerne als Radfahrer, aber es ist einfach sehr präsent. Man muss sich auch denken, bei einer Tour oder beim Giro oder bei anderen Radrennen mache ich gerne mal das Beispiel auf. Wir stehen alle an der Startlinie und du weißt, einer von uns wird heute stürzen. Es ist in jedem Rennen eigentlich ein Sturz. Und jeder denkt aber, ich werde es schon nicht sein. Aber irgendeiner von den Jungs, die da steht, stürzt wahrscheinlich aus dem Rennen oder stürzt und bricht sich was oder es passiert nichts, aber einer liegt mit Sicherheit auf der Nase.
Umso erstaunlicher ist es ja, das hast du eben gesagt, du warst zum ersten Mal im Krankenhaus, also auch über Nacht. Das ist ja fast ein Wunder als Radsportler, weil irgendwann erwischt es ja jeden Mal. Muss ja gar nichts Böses sein, aber die meisten haben Schlüsselbeinbruch oder was auch immer. Du bist da relativ glimpflich durchgekommen bisher, ne?
Im Rennen. Also ich hatte auch den einen oder anderen Sturz und auch mal mit mehr Speed, aber irgendwie hatte ich immer das Glück gehabt, dass mir ja nichts gebrochen habe, dass mir keine Sehne abgerissen ist, sondern meist war ein Schürfwund, vielleicht musste mal was genäht werden, aber ich musste nie irgendwie länger als eine Stunde im Krankenhaus bleiben.
Ich glaube, der Radsport ist gefährlicher geworden, also ist ja eh ein gefährlicher Sport, so gefühlt ist er gefährlicher geworden, siehst du das auch so, warum ist das so?
Ja, ich denke, wir sind einfach, der Sport hat sich halt extrem weiterentwickelt von den Geschwindigkeiten, von der Qualität, die auch einfach jetzt mittlerweile im Feld fährt. Das heißt, wir haben viel mehr Sportler, die in ein Finale eingreifen. Wir haben viel mehr Sportler, die in gefährliche Situationen halt in der Lage sind, sich zu positionieren oder sich zu versuchen zu positionieren. Und ich glaube, dass dann einfach die Straßen zu klein und dass der Sport eigentlich nicht mehr so richtig, die Größe des Feldes ist eigentlich nicht mehr so richtig modern. Also wir sind eigentlich ein zu großes Feld auf, weiß ich nicht, zu kleinen Straßen vielleicht auch. Aber es ist ja nicht mal, selbst wenn die Straße groß ist und man von außen denkt, okay, da ist jetzt gar nicht ein Riesenrisiko, heddern wir uns manchmal auf und haben schlimme Stürze. Das sind einfach Dinge, die kann man nicht mehr so richtig beschreiben, wieso, weshalb, warum. Aber ich glaube, der Sport ist einfach gefährlich und wir werden super schnell. Und sind viele Menschen, die da versuchen, halt Ergebnisse zu fahren.
Hm. Das Thema ist ja auch nicht neu, es kocht immer wieder auf. Wenn was Schlimmes passiert, im vergangenen Jahr ist eine Nachwuchssportlerin bei der WM in der Schweiz tödlich verunglückt. Es gibt auch immer wieder neue Forderungen oder Ideen, Vorschläge, was man verändern könnte, müsste. Was würdest du für Maßnahmen in Erwägung ziehen?
Das ist eine schwierige Frage. Also Natürlich ist die Streckenführung in vielen Momenten ein Problem. Auf der anderen Seite sind aber auch häufig wir Fahrer das Problem. Wir nehmen auch viele Risiken. Wir nehmen Risiken auf uns, weil wir halt gewinnen wollen, weil wir vorne dabei sein wollen. Es ist so eine Gemengelage aus ganz vielen Dingen, wo man gar nicht wirklich benennen kann, okay, da und da und daran liegt's, weil ja, Stürze passieren in Abfahrten, Stürze passieren sogar berghoch teilweise. Überall kannst du dich hinlegen. Natürlich ist wichtig, dass wir ja alles Mögliche tun, um die Strecke so sicher wie möglich zu machen. Aber ich glaube, dass man ein Risiko komplett minimiert, ist eigentlich nicht wirklich möglich. Also ich freue mich über alles, was gemacht wird, sei es jetzt, wir hatten früher häufig, dass die zum Sprint zum Beispiel, wir hatten eine breite Straße und dann ab einem bestimmten Punkt wurde es einfach durch Zäune oder so verengert, künstlich, sagen wir 3,5, 4 vor Ziel. Warum auch immer gab es Verengerungen der Straße und sowas war halt einfach komplett unnötig. Weil ich habe tatsächlich, mir fällt kein Prinzip ein, wo ich sagen würde, okay, so wäre jetzt der Radsport eine sichere Nummer.
Hast du denn das Gefühl, dass die Beteiligten, vor allem die UCI, genug macht?
Nee, also ich habe nicht das Gefühl, dass genug gemacht wird. Wir haben so viel Rundfahrten, wir haben so viel Rennen, wo wir teilweise dann 10 Kilometer vor Ziel kommen wir oben auf einem kleinen Plateau an und fahren, wie soll ich sagen, 6 Kilometer bergab und dann sind noch 3 bis zum Ziel und jeder weiß, okay, ich muss in der Abfahrt ganz, ganz vorne sein und es werden so viel Risiken genommen. Aber es gibt so viel, ja, Streckenführungen, wo du dir einfach denkst, wie konnte jemand sagen, okay, wir machen das so und wir fahren so das Radrennen. Also da könnte auf jeden Fall mehr gemacht werden.
Ja, das wird leider ein Begleiter sein. Ich glaube, da werden wir immer wieder drüber reden. Lennart, wir freuen uns sehr, dass du zurück bist. Du hast die Dominanz oder das hohe Niveau in den Grand Tours eben schon angesprochen. Glaubst du, dass in diesem Jahr ein Kraut gewachsen ist gegen Tadej Pogacar?
Ich glaube, jeder versucht sein Bestes, ihm sozusagen die Stirn zu bieten. Und man merkt halt, dass einfach absolut, ja, fast jeder Rennfahrer in allen Teams versucht, das Beste aus sich rauszuholen. Die Professionalität wächst immens. Also wenn ich jetzt vergleiche vor 10 Jahren bei Stölting zu jetzt, wie gearbeitet wird, wie die Sportler arbeiten, wie seriös ab Dezember der Rennfahrer ist, das ist einfach nicht zu vergleichen. Und ich glaube, da ist wirklich, ja, jeder Einzelne ist dabei, sich ja zu perfektionieren oder sein Setup zu finden, wie er am besten funktioniert. Und ja, mal sehen, ob da jemand eine Chance hat im nächsten Jahr, aber ich gehe davon aus, dass jeder sein Mögliches tut.
Du warst ja wie die meisten von uns Zuschauer bei diesen Shows von ihm. Wie hast du sie wahrgenommen im vergangenen Jahr?
Ja, es ist Wahnsinn. Also es sind wirklich sehr, sehr große Leistungen und sieht immer sehr, sehr locker aus und es sieht sehr lässig aus, wie er das macht, aber es ist einfach, ja, es ist, also man, ich staune darüber, sagen wir es so.
Ja, da bist du nicht der Einzige. Dann hoffen wir mal, dass wir auch an dir viel Freude haben können in diesem Jahr, dass wir auch staunen dürfen. Erstmal schön, dass du zurück bist. Ich danke dir sehr für deine Zeit und deine offenen Worte und ehrlichen Worte hier in diesem Podcast.
Ja, danke, sehr gerne. Hat mich gefreut.
Bist du eigentlich Handball-Fan? Guckst du ein bisschen Handball-WM?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich kein Spiel geguckt, nein.
Okay, dann kannst du ein bisschen was hören. Ich habe nämlich noch eine dringende Podcast-Empfehlung für euch. In Deutschland steigt das Handballfieber und zur Handball-WM gibt es einen neuen Sportschau-Podcast, der heißt Handball auf die Eins mit Stefanie Müller-Spirra, die jeden Tag mit Experten spricht und spannende Interviews führt. Ein bisschen so wie unser Tourfunk während der Tour. Heißt Handball auf die Eins, bekommt ihr wie diesen Podcast in der ARD-Audiothek. Lohnt sich wirklich. Und wir hören uns wieder im Februar. Moritz Kasserlet und Lennart Kemner sagen Tschüss und danke fürs Zuhören.
Danke, danke. Ciao.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.